Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben soeben entschieden, diesen Podcast zu hören. Ob das eine kluge Wahl war, das wird sich natürlich noch herausstellen, aber auf jeden Fall freue ich mich sehr darüber und heiße Sie ganz herzlich willkommen. Und es ist bei weitem nicht Ihre erste Entscheidung gewesen heute. Im Prinzip tun Sie es ständig. Sobald Ihr Wecker morgens klingelt, müssen Sie sich bereits entscheiden. Schwinge ich mich aus dem Bett oder bleibe ich noch ein bisschen liegen? Werfe ich meinen Wecker mit Schmackes an die Wand oder streichle ich ihm liebevoll über seine Snooze-Taste? Ja, und falls Sie dann irgendwann doch aufstehen, dann müssen Sie sich für das Bein entscheiden, das Sie zuerst auf den Schlafzimmerboden setzen. Das linke Bein soll übrigens Pech bringen, also wählen Sie weise. Danach müssen Sie entscheiden, na, gehe ich schlaftrunken zur Toilette oder taumel ich erstmal in die Küche und werf dort die Kaffeemaschine an. Währenddessen müssen Sie sich überlegen, welche Klamotten ziehe ich an oder erfreue ich meine Mitmenschen heute erstmal im Pyjama und so weiter. Also Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will. Meine Frage lautet, wie viele Entscheidungen treffen Sie pro Tag? Was glauben Sie? Es gibt unzählige Ratgeber und Internetblogs da draußen, in denen immer so die Behauptung herumgeistert, es seien mindestens 35.000 pro Tag. Man muss aber sagen, dass es dafür leider keine wirklich seriöse Quelle gibt. Allerdings gibt es wissenschaftliche Hinweise dafür, dass wir heute allein über unser Essen etwa 220 Entscheidungen pro Tag treffen. Also insgesamt geht man von ein paar tausend Entscheidungen pro Tag aus. Das ist schon eine Menge. Und es kann mitunter sehr anstrengend sein, sich zu entscheiden. Denn aus vielen verschiedenen Optionen auswählen zu müssen, kann ermüden. Und meist schwingt immer so ein bisschen kleine Melancholie mit, die einem zuflüstert, bist du dir auch sicher, war das jetzt richtig so? Hin und wieder kann eine Entscheidung auch dazu führen, dass man sich geradezu hin und her gerissen fühlt zwischen verschiedenen Alternativen. Will ich den Job wechseln oder sollte ich besser nicht? Sollte ich meinen Partner verlassen oder gebe ich ihm noch eine Chance? Und so weiter. In solchen Fällen spricht man von Ambivalenz. Und die ist, glauben Sie mir, manchmal kaum auszuhalten. In dieser Episode möchte ich Ihnen helfen, solche Blockaden zu lockern und zu lösen. Wir werden in unserer heute sehr launigen Folge ganz gemütlich in einer Kaffeebar starten und danach gehen wir Joghurt kaufen. Und zwar bis uns schwindelig wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Danach werden wir einer Bundestagsdebatte lauschen, das muss leider sein. Wir werden einem Wettkampf im Tauziehen beiwohnen, ein paar Anagramme lösen, eine äußerst merkwürdige Heiratsliste kennenlernen und wir schauen, was passiert, wenn Probanden die Fortsetzung ihrer Partnerschaft mit einem Münzwurf entschieden. Schön, dass Sie dabei sind. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Falls Sie Ihren allerersten Kaffee am frühen Morgen in einer Kaffeebar zu sich nehmen, dann dürfen bzw. müssen Sie bei Ihrem Getränk heutzutage aus entsetzlich vielen Optionen wählen. Falls Ihre Wahl auf einen Cinnamon-Protein-Matcha-Latte-to-go mit Sojamilch und extra Espresso-Shot im Refill-Cup mittlere Größe gefallen ist, dann haben Sie bereits mindestens 8 Entscheidungen getroffen. Dabei ging es um nichts Profaneres, also mal ein Heißgetränk oder doch lieber ein Kaltgetränk. Und falls Sie diesen Podcast gleich im Auto hören, sobald Sie zur Arbeit fahren, stehen im Radio mindestens 50 verschiedene Sender bereit, die Sie alternativ anhören könnten. Bleiben Sie dennoch bitte akustisch bei mir. Ein solcher Zustand, für nahezu jeden Lebensbereich heute eine Vielzahl an Wahlmöglichkeiten zu haben, bezeichnet man als Multioptionalität. Geprägt hat den Begriff der Schweizer Soziologe Peter Gross in seinem Buch »Die Multioptionsgesellschaft«. Der Autor beschreibt darin, dass die Moderne nicht nur durch technischen Fortschritt, sondern vor allem durch eine Vermehrung von Möglichkeiten gekennzeichnet ist. Der Wunsch nach dem Optimum zwingt einen, bei allem möglichst richtig auszuwählen. Kaffee und Radiosender sind hier erst der Anfang. Es geht auch um die renditestärkste Geldanlage, die gesündeste Ernährungsweise oder den preiswertesten Stromtarif. Alles will heute überdacht und sorgfältig abgewogen sein, egal wie banal es ist. Ich erinnere mich an eine Klientin, die mir mal davon berichtete, dass die Grundschule ihrer Tochter ein Elternseminar zur Auswahl des richtigen Schulranzens angeboten hätte. Meine Güte. Noch interessanter wird es, wenn wir die Multioptionalität auf triftige Lebensbereiche beziehen. Auch hier stehen wir permanent vor einer Auswahlnotwendigkeit heutzutage. Was früher Tradition, Familie oder Schicht weitgehend vorgaben oder schlichtweg nie zur Debatte stand, ist heute ebenfalls permanenter Reflexionsgegenstand. Was mache ich aus mir? Wo will ich hin? Wie hole ich das Beste aus meinem Leben heraus? Natürlich sind Wahlmöglichkeiten wie dieser Ausdruck von Selbstbestimmung und persönlicher Freiheit, aber macht diese Freiheit automatisch immer glücklich? Multioptionalität hat etwas Janusartiges. Sie ist einerseits Befreiung, aber sie ist andererseits auch Bürde. Natürlich sind Wahlfreiheiten ohne jeden Zweifel ein zivilisatorischer Fortschritt und man kann diese Entwicklung wahrscheinlich kaum hoch genug schätzen. Aber gleichzeitig wird die ständige Entscheidungsnotwendigkeit von vielen Menschen heutzutage auch als sehr belastend erlebt. Ständig auszuwählen kann nämlich erschöpfen, erst recht, wenn man hohe Ansprüche an sich hat oder auf der Suche nach der perfekten Entscheidung ist. Zu viele Auswahlmöglichkeiten zu haben, kann Menschen dann das Gefühl von Freiheit nehmen, wenn es die Entscheidungsfindung massiv erschwert. Es erzeugt dann eher ein Gefühl von Unwohlsein. Der Antrieb geht verloren und im schlimmsten Fall entscheidet man gar nicht. Nehmen wir ein ganz banales Beispiel aus dem Supermarkt. Ich bin natürlich sehr dankbar dafür, dass wir so viele Lebensmittel im Supermarkt zur Auswahl haben, ganz klar. Aber manchmal erlebe ich genau das auch als sehr anstrengend. Also die Vielfalt an Joghurts beispielsweise zwingt mich zu einem oft langwierigen Auswahlprozess vor dem Kühlregal und ich erlebe ihn eigentlich immer als schmerzvollen Verlust meiner Lebenszeit. Naturjoghurt mild, fettarm 0,3%, 4,1%, 7,8%, 11,4%, griechisch, isländisch oder bayerisch oder vegan, auf Hafer, Soja, Mandel, Kokos und Erbsenbasis mit Probiotika, ohne Zucker, dafür mit Honig gerührt und stichfest. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl fertig sind, ist der Joghurt längst schimmelig. Da ich gerne Joghurt esse, reiße ich mich natürlich zusammen, aber wenn ich mal müde und erschöpft einkaufen gehe, ist mir das oft alles viel zu viel. Dann sage ich mir, ach komm, Wochenende geht auch ohne Joghurt. Kennen Sie das? Ich bin damit jedenfalls nicht ganz allein. Es gibt sehr viele Menschen, die aufgrund einer riesigen Auswahl eher zurückschrecken und gar nicht entscheiden. Viele ältere Menschen beispielsweise fahren unter anderem deswegen nicht gern mit der Bahn, weil sie vor der unübersichtlichen Menge an Fahrkarten und Buchungsoptionen zurückschrecken. Sie sind verwirrt, verunsichert und reagieren eher vermeidend. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard schrieb Mitte des 19. Jahrhunderts, die Angst ist der Schwindel der Freiheit. Und schon sehr früh wies er damit auf etwas hin, was wir heute täglich beobachten. Wahlfreiheit kann Unsicherheit verursachen und schwindelig machen. Die Folge ist, dass man geneigt ist, aus dem Entscheidungsprozess auszusteigen und sich zu sagen, na, dann eben nicht. Sie haben vermutlich selbst schon einmal erlebt, dass Sie bei der abendlichen Auswahl der perfekten Serie aus einem grenzenlos scheinenden Streaming-Angebot nach einer Stunde frustriert aufgegeben und sich gedacht haben, ach komm, dann gehe ich eben heute früher ins Bett. Stimmt's? Auswählen und entscheiden kann anstrengend sein und dazu führen, dass man es am liebsten gar nicht mehr tun will. Zugegeben fallen uns die meisten Entscheidungen im Leben leicht, weil wir sie mehr oder weniger automatisch treffen. Beispielsweise, wenn wir uns den Schuh zubinden oder die Zahnbürste im Mundraum hin und her bewegen. Hier übernehmen die Basalganglien tief im Gehirn den Großteil solcher Aktivitäten, wenn wir einmal die Abläufe gelernt haben. Das Stirnhirn hält sich raus. Und seien Sie übrigens sehr dankbar dafür, denn wenn Sie über alles dezidiert nachdenken würden, kämen Sie am Morgen wahrscheinlich nie rechtzeitig aus dem Haus. Auch aus Wut, aus Angst oder Lust heraus entscheiden wir oft blitzschnell, nahezu reflexhaft und die limbischen Strukturen des Gehirns übernehmen hier unsere Entscheidungen in Anführungsstrichen. Unser Verstand kommt kaum zu Wort. Und diese beiden Formen, die Entscheidungen aus dem Autopilotmodus sowie die Entscheidungen aus dem Affekt, sind uns beide meist gar nicht bewusst. Dafür kosten sie uns auch kaum geistige Arbeit und fordern uns nicht heraus. Sobald wir jedoch überlegen, ob wir eine Beziehung weiterführen möchten oder ob wir den Job wechseln sollten, handelt es sich um eine völlig andere Art der Entscheidung, die meist zu einem anstrengenden geistigen Abwägungsprozess wird zwischen verschiedenen Argumenten. Da sind einerseits rationale Überlegungen und sachliche Fakten und andererseits sind da Gefühle wie Verantwortung oder Liebe. Und nicht zuletzt haben auch Prägungen, Einstellungen, Erinnerungen oder Erfahrungen eine gewichtige Mitsprache. Und deswegen arbeiten bei solchen Entscheidungen sehr, sehr viele Bereiche des Stirnhirns, des Gedächtnisspeichers und des Gefühlszentrums zusammen und versuchen miteinander zu einer guten Lösung zu kommen. In unserem Kopf kommen also verschiedene Stimmen und Meinungen miteinander ins Gespräch. Man könnte es ein bisschen mit dem Deutschen Bundestag vergleichen, bei dem im gemeinsamen Bemühen um eine Problemlösung auch verschiedene Fraktionen sprechen dürfen und gehört werden. Entscheidungsfindung ist tatsächlich eine recht demokratische Angelegenheit, wobei man einschränkend sagen muss, viele Meinungen machen den Diskurs nicht zwangsläufig besser. Und die lautesten Stimmen sind, weiß Gott, zudem nicht immer die klügsten. Im schlimmsten Fall verhakt sich alles ineinander und es geht nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Und das Ergebnis ist Stillstand. Schon wieder drängt sich hier der Vergleich mit dem Deutschen Bundestag auf. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen berichten mir, dass sich ein Teil ihrer Klienten heute insgesamt im Alltag schwerer tut, sich entscheiden zu können. Und wenn ich ehrlich bin, entspricht ihre Beobachtung auch meiner eigenen therapeutischen Erfahrung. Es gibt viele gesellschaftliche Entwicklungen, die das auch plausibel erklären könnten. Erstens, ein immer größer werdendes Angebot an Optionen, das zum ständigen Auswählen zwingt, fast in allen Lebensbereichen. Zweitens, die Angst vieler Menschen, heutzutage etwas zu verpassen, sobald sie sich mal auf etwas festlegen sollen und dafür gegebenenfalls auch auf was anderes verzichten. Drittens, der typische Perfektionismus von heute, möglichst überall und immer das Optimum aus allem rauszuholen. Wenn man diese drei Punkte zusammennimmt, dann kann man durchaus nachvollziehen, dass sich die gewonnene Freiheit einer Multioptionalität derzeit in eine Richtung verschiebt, in der sie dem Menschen ihren Alltag eher erschwert statt erleichtert. Die schwersten Entscheidungskonflikte sind die, die man nicht lösen kann. So kann es Menschen geradezu zermürben, wenn sie dringende Entscheidungen nicht treffen können, weil sie sich zwischen verschiedenen Optionen hin und her gerissen fühlen. Und ewig trägt man die Sache mit sich rum, soll ich oder soll ich nicht? In einem solchen Fall spricht man von einer klassischen Ambivalenz. Der Begriff stammt ursprünglich von dem Schweizer Psychiater Eugen Bleuler, Anfang des 20. Jahrhunderts, und er verstand darunter das gleichzeitige Empfinden widersprüchlicher Gefühle. Ursprünglich hielt Bleuler die Ambivalenz sogar für ein Symptom der Schizophrenie. Dabei ist sie gar kein Ausdruck von Krankheit oder psychischer Störung, sondern zunächst einmal etwas sehr Alltägliches. Heute verstehen wir sie ganz allgemein als innere Konfliktsituation, als ein gleichzeitiges Vorhandensein von Ja und Nein, von Wollen und Nichtwollen, von Hinziehen und Wegstoßen. Hassliebe wäre ein passendes Beispiel für eine solche Ambivalenz. Wir fühlen einerseits eine tiefe Verbundenheit zu einer Person, die uns andererseits jedoch immer wieder so aufregt, dass wir ihren Kopf am liebsten in einen Cinnamon-Protein-Matcha-Latte mit Sojamilch tunken würden. Ambivalenz heißt, dass uns beide Optionen gleich viel wert sind. Sie ist keine Ratlosigkeit. Das wäre eher, ich weiß überhaupt nicht, was ich will. Und Ambivalenz ist auch keine Indifferenz. Das wäre, ob mir ist eigentlich alles völlig egal. Ambivalenz hat durchaus zunächst was Positives. Denn sie signalisiert, dass einem die Sache etwas bedeutet und zwei Perspektiven subjektiv von hohem Wert sind. Beispiel Essen gehen. Speisen wir am Abend mexikanisch oder italienisch? Beispiel Urlaub. Fahren wir nach Frankreich oder Spanien? Beispiel Beruf. Will ich mal Arzt werden oder lieber Ärztin? Ambivalent zu sein gehört zu einem normalen Alltag und ist kein Ausdruck einer Störung. Problematisch wird es erst, wenn der Abwägungsprozess partout nicht zu einer Lösung führt, sondern in einer inneren Pattsituation mündet, die einen erschöpft und lähmt. Das grundlegende Problem bei einer Entscheidung ist, dass wir im Vorfeld oft einfach nicht wissen können, ob die Wahl eine gute ist. Gleichzeitig ist genau das aber sehr typisch für einen Entscheidungsprozess. Der Soziologe Niklas Luhmann beschrieb einmal, dass Entscheiden immer dann nötig wird, wenn es keine Wahrheit gibt. Das ist, wie ich finde, sehr treffend auf den Punkt gebracht. Bei mathematischen Gleichungen müssen wir nicht wählen. Vielmehr ist die Sache glasklar. 3 + 6 = 9. Da gibt's nichts zu entscheiden, es gibt nur eine Wahrheit. Im Leben ist das was anderes. Denn es gibt oft nicht die einzige richtige Antwort, wie wir alle wissen, sondern fast immer mehrere Möglichkeiten. Sei es bei Kleinigkeiten wie Joghurts und Schulranzen oder bei triftigen Dingen wie Partnerschaft und Beruf. Kein Wunder also, dass uns Ambivalenz und die damit verbundene Unsicherheit durchaus zu schaffen machen kann. Das auffälligste Zeichen ist das Gedankenkreisen. Man denkt zum 100. Mal über dieselbe Sache nach. Zwischenzeitlich glaubt man mal, endlich zu einem Ergebnis gekommen zu sein, aber nur wenige Momente später ist man sich schon wieder höchst unsicher. Viele suchen Rat bei Freunden oder informieren sich im Internet, aber nicht selten ist man danach noch verwirrter als vorher. Das Gedankenkarussell dreht sich immer weiter. Und wie es so ist bei Karussells, man ist zwar in ständiger Bewegung, aber kommt nicht vom Fleck. Letztlich dreht man sich nur um sich selbst. Ein solcher lähmend erlebter Stillstand ist auf die Dauer kaum auszuhalten. Besonders eindrücklich erzählt dies die Geschichte des buridanischen Esels. Vielleicht kennen Sie. Das Tier stand zwischen zwei Heuhaufen und konnte sich beim besten Willen nicht entscheiden, von welchem es zuerst fressen wollte. Da beide Heuhaufen exakt gleich aussahen, waren sie ihm beide gleich viel wert. Es war also ambivalent. Der innere Kampf um die richtige Wahl erschöpfte das arme Vieh so sehr, dass es irgendwann verhungerte. Sie müssen sich keine Sorgen machen, verhungern werden Sie so schnell nicht, falls Sie sich im Leben mal nicht entscheiden können. Aber Ambivalenzkonflikte verbrauchen tatsächlich enorm viel psychische Energie. Betroffene beschreiben oft ein eigenartiges Gefühl von Erschöpfung, wenn es im Leben nicht vorwärts geht, weil die Dinge ewig unklar bleiben und einfach nicht entschieden werden können. Und irgendwann zeigt sich das auch schon mal an körperlichen Symptomen. Im Bauchbereich meldet sich eine innere Zerrissenheit beispielsweise oft als diffuses Ziehen, als Drücken oder als leichtes Übelkeitsgefühl. Auch Verspannungen, vor allem im Nacken, in den Schultern oder im Kiefer, können die Folge davon sein, dass in ihnen zwei Fraktionen miteinander wettstreiten und ihren Körper buchstäblich unter starker Anspannung halten. Auch Herzklopfen ohne Anlass oder Hautreaktionen sind kein seltenes Zeichen innerer Bundestagssitzungen, bei denen zwar viel gestritten, aber nichts beschlossen wird. Was man im Kopf nicht entscheidet, verhandelt der Körper eben auf seine Weise weiter. Deswegen wird es Zeit für einen kleinen, sag mal, Anstupser. Wie löst man Ambivalenzkonflikte wieder auf? Was bringt die Dinge wieder in Bewegung? Wie gewinnen wir unseren Entscheidungsschwung zurück, der im Hadern, Zweifeln und Zögern verloren gegangen ist? Sind Sie bereit? Dann legen wir mal los. Zu Beginn sollten Sie jeder Stimme in Ihrem Kopf Gehör verschaffen. Einen funktionierenden Pluralismus erkennt man schließlich daran, dass jeder sprechen darf. Es ist der Kern einer demokratischen Entscheidungsfindung. Vor einer Abstimmung im Bundestag bekommt auch jede Fraktion ihre Redezeit. Und erst, wenn sich alle eingebracht haben, wird entschieden. Lassen Sie mich das ins Gehirn übertragen. Wie schon beschrieben, wettstreiten auch in unserem Kopf mehrere Fraktionen, in Anführungsstrichen, um die besten Argumente. Der Fehler besteht jetzt darin, zu versuchen, die unbequemen Stimmen zum Schweigen zu bringen, in der Hoffnung, es würde den Konflikt erleichtern oder die Entscheidung beschleunigen. Das funktioniert ungefähr so gut, als drehe unsere Bundestagspräsidentin einem Redner einfach das Mikrofon ab. Und das kann unangenehme Folgen haben, wie eine Arbeitsgruppe vor vielen Jahren zeigen konnte. Gedanken und Gefühle, die wir verdrängen oder unterdrücken, melden sich später unter Umständen umso lauter. Ein Umstand, den wir in der Psychologie Rebound-Effekt nennen. Geben Sie deshalb Ihren unterschiedlichen Gedanken und Gefühlen allen eine Stimme. Ein gerechtes Zu-Wort-Kommen-Lassen hat eine erstaunlich befriedende Wirkung. Stimmen, die sich endlich gehört fühlen, müssen an anderer Stelle, nämlich dann, nicht mehr so schreien. Bei all dem geht es noch nicht um eine Abstimmung, sondern ausschließlich erstmal darum, dass Ihnen alle Meinungen etwas wert sein sollten. Das können Sie im stillen Selbstgespräch mit sich selbst tun oder im Austausch mit einem Partner oder einem Freund. Der Effekt ist überall der gleiche. Das Sprechen ordnet das Denken. Was im Kopf vormals noch relativ chaotisch herumkreiste, sortiert sich plötzlich, sobald es in Worte gefasst und ausgesprochen wird. Und dadurch geschieht etwas, das für eine ehrliche und faire Debatte unerlässlich ist. Jeder Gedanke und jedes Gefühl, den wir aussprechen lassen, wird vollständig sichtbar, in Anführungsstrichen. Sokrates soll einmal gesagt haben, damit ich dich sehen kann, rede. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt vor der Entscheidungsfindung. Falls es Ihnen unangenehm ist, dass sich die Leute verwundert nach Ihnen umdrehen, während Sie Ihre innere Bundestagsdebatte lautstark austragen, dann können Sie Ihre Gedanken natürlich auch aufschreiben. Beim Ausformulieren Ihrer Worte auf ein Blatt Papier denken Sie nämlich in der Regel ebenfalls sehr sorgfältig. Die Verlangsamung des Denkens durch das Schreiben hilft dabei, sich seiner Gedanken bewusst zu werden, die vorher nur diffus herumwaberten. Wichtig ist, dass Sie während dieses inneren Austauschprozesses mit sich selbst nicht zu früh für irgendeine Seite Partei ergreifen. Dafür ist es noch zu früh. Wenn man sich selbst zu früh von einer Seite überzeugen möchte, verstärkt es nämlich mit etwas Pech die gegenteilige Seite ebenfalls. In den Gesprächen mit meinen Klienten vergleiche ich es gerne mit dem klassischen Tauziehen, das Sie alle kennen. Je kraftvoller die Mannschaft einer Seite zieht, desto stärker zieht in der Regel auch die Mannschaft der anderen Seite. Ganz automatisch. Mehr Bewegung kommt in die Angelegenheit deswegen noch lange nicht. Es wird für alle Beteiligten nur anstrengender. Für einen sportlichen Wettkampf geht das natürlich in Ordnung. Aber für einen Entscheidungsprozess ist Tauziehen keine gute Vorgehensweise. Ziehen Sie zu diesem Zeitpunkt also noch nicht zu stark am Tau, sondern lassen Sie es gegebenenfalls erst einmal ganz los. Haben Sie etwas Geduld und lassen Sie die Versammlung in Ihrem Kopf vollständig zu Ende tagen. Haben Sie keine Angst davor, dass Sie dabei wahrscheinlich auch gegenteilige Strömungen in sich wahrnehmen. Sie müssen solche Widersprüche noch nicht gleich auflösen. Vertrauen Sie mir, sobald alle Seiten ehrlich gehört wurden, werden bereits erste Prioritäten deutlich. Manche Argumente erscheinen Ihnen plötzlich wertvoller als andere und Ihre Ambivalenz beginnt sich ganz langsam zu lösen. Falls nicht, wird es jetzt Zeit für eine ganz besondere Pause. Schenken Sie Ihrem Gehirn im Anschluss an den inneren Austausch an Argumenten etwas Leerlauf. Hiermit meine ich eine Phase, in der Sie nicht aktiv über Ihr Problem nachdenken, sondern in der Sie sich ganz bewusst mit etwas völlig anderem beschäftigen. Ob Sie es glauben oder nicht, aber tatsächlich handelt es sich hierbei um eine der am besten belegten Befunde der Entscheidungsforschung. Nicht das angestrengte Grübeln führt zur klügeren Wahl, sondern manchmal schlichtweg die Pause. Denn sobald Ihr Gehirn alle triftigen Gründe und Motive kennt, wird es sich im Hintergrund mit Ihnen beschäftigen, ohne dass Sie am laufenden Band auf Ihnen herumdenken müssen. Der niederländische Sozialpsychologe Dieter Huys hat dazu in den 2000er Jahren eine ganze Reihe an Experimenten gemacht, deren Veröffentlichung damals großes Aufsehen erregten. Er ließ Probanden komplexe Entscheidungen treffen, etwa welche von 4 Wohnungen sie auswählen würden. Und die erste Gruppe bekam nur sehr wenig Zeit zu entscheiden. Die zweite Gruppe durfte immerhin 4 Minuten lang über die Wohnung nachdenken. Und eine dritte Gruppe wurde mit einer ablenkenden Aufgabe beschäftigt. Nachdem man ihnen die 4 Wohnungen gezeigt hatte, sollten sie erstmal Anagramme lösen. Das kennen Sie, dabei handelt es sich um Aufgaben, bei denen man aus den verschiedenen Buchstaben eines Wortes ein neues Wort bilden muss. Etwa das Wort Angstbude aus dem Wort Bundestag. Das verblüffende Ergebnis war, dass diese dritte Gruppe die besten Entscheidungen traf. Dabei hatten sie gar nicht bewusst über ihre Entscheidung nachgedacht, dafür aber ihrem Unbewussten Zeit gegeben, im Hintergrund zu arbeiten. Dieksterhuis nannte diesen Effekt Überlegen ohne Aufmerksamkeit. Gut belegt ist das übrigens für die Nacht. Was wir den Tag über nicht lösen können, löst sich nämlich oft im Schlaf. Und zwar ganz von selbst. In dieser Hinsicht hatte meine Oma absolut recht. Oma hatte eigentlich immer recht, wenn sie sagte, wenn dir eine Entscheidung schwerfällt, schlafe erst einmal eine Nacht drüber. Sie alle kennen diesen Spruch natürlich, aber er stimmt tatsächlich. Das Gehirn ist nachts nämlich keineswegs untätig, sondern arbeitet auf Hochtouren, indem es das tut, wozu es tagsüber nicht kam. Es sortiert die Erfahrung des Tages, schiebt Wichtiges ins Langzeitgedächtnis oder löscht Irrelevantes. Darüber hinaus verknüpft es Faktenwissen mit emotionaler Bewertung. Was am Tag noch lose Bausteine waren, ein paar Argumente hier, ein paar Gefühle dort, wird in der Nacht zu einem Muster zusammengefügt. Wer also am nächsten Morgen aufwacht und plötzlich weiß, was er tun soll, hat keine kosmische Eingebung empfangen. Sein Gehirn hat lediglich die Nacht dazu genutzt, um aufzuräumen und Ordnung in die Sache zu bringen. Es gibt eine ganze Reihe von Experimenten, die mittlerweile genau darauf hinweisen. Ein erholsamer Nachtschlaf hilft dabei, ein vielschichtiges Problem leichter zu lösen. Interessant ist der neuronale Mechanismus dahinter. In einer kürzlich veröffentlichten Arbeit in der Zeitschrift Nature konnten Forscher durch die gleichzeitige Aufzeichnung elektrophysiologischer Entladung im Gehirn den Moment beobachten, in dem aus dem Abwägen plötzlich eine Festlegung wurde. Die Wissenschaftler stellten interessanterweise fest, dass dies im Gehirn relativ plötzlich geschieht. Entscheidungen wachsen also nicht mit der Zeit, sondern sie kippen irgendwann einfach in die eine oder andere Richtung. Natürlich nicht zufällig, sondern immer in Abhängigkeit von den Vorgedanken und Vorgefühlen. Das erklärt auch, warum das Grübeln meist gar nicht so sehr viel bringt, aber Ablenkung oder ein guter Nachtschlaf sehr wohl. In dieser Zeit kippen Entscheidungen nämlich häufig. Und mit etwas Glück kommt es zum erlösenden Aha-Moment. Ja, so mache ich es jetzt. Für Sie bedeutet das Folgendes. Wenn Sie alle relevanten Informationen kennen, befreien Sie sich erstmal von dem verpflichtenden Gefühl, jetzt sofort eine Antwort finden zu müssen. Dieses innere Sich-Selbst-Drängen verhindert nämlich oft genau die Entscheidungssicherheit, die Sie eigentlich herbeiführen möchten. Schlafen Sie stattdessen erstmal eine Nacht darüber oder zwei. Sie können Ihre Debatte auch gleich noch ein bisschen weiter wegschieben und sich ein ganzes Wochenende lang mit etwas völlig anderem beschäftigen. Hauptsache, Sie machen, nachdem alle Argumente gehört und ausgetauscht wurden, erstmal eine Art, ich sag mal, parlamentarische Pause, so wie im Bundestag. Und schauen Sie anschließend nochmal neu drauf. Was fühlen Sie jetzt? Möglicherweise ist Ihre Entscheidung in der Zwischenzeit längst gekippt. Wenn Sie mir nicht vertrauen, vertrauen Sie meiner Oma. Oder fragen Sie Ihre eigene. Sie hätte Ihnen das bestimmt genauso geraten. Falls Sie hiernach immer noch keinerlei Gewichtung spüren und weiterhin alle Argumente gleich viel wert sind, dann wird es Zeit für eine bewährte psychologische Maßnahme, das sogenannte Distancing. Sie kennen ja bestimmt das folgende Phänomen. Bei der Entscheidung einer anderen Person sehen wir die Dinge meist relativ klar. Es fällt uns leicht, kluge Empfehlungen auszusprechen. Sind wir jedoch selber in einer ähnlichen Situation, reagieren wir verwirrt und fühlen uns unsicher. Wo wir bei einer fremden Person auf die Situation schauen, sind wir bei den eigenen Problemen in der Situation. Das ist der Unterschied. Und diese Befangenheit macht das Treffen einer Entscheidung ungleich schwerer, wenn sie uns selbst betrifft. Distancing bedeutet nun, aus sich herauszutreten und eine künstliche Außenperspektive einzunehmen. So als würde man aus einer anderen Zeit oder als anderer Mensch auf sich schauen. Dadurch gewinnen sie Abstand und fühlen sich weniger in sich gefangen. Es gibt zwei Formen des Distancings, die sogenannte Zeitdistanzierung und die Raumdistanzierung. Beginnen wir mit der Zeitdistanzierung. Tun Sie so, als würden Sie von einem Zeitpunkt in mehreren Jahren auf die aktuelle Situation zurückblicken. Wenn Sie es noch anschaulicher gestalten möchten, stellen Sie sich vor, wie Sie sich selbst aus 2 oder 5 Jahren Zukunft, sagen wir, einen Brief schreiben. Was stünde vermutlich drin? Höchstwahrscheinlich bewerten Sie die Angelegenheit plötzlich viel nüchterner, weil Sie nämlich erahnen, dass Ihre Entscheidung in ein paar Jahren kaum noch irgendeine Relevanz hat. Was im Moment davor noch riesig wirkte, schrumpft auf ein Problem geringer Tragweite zusammen. Das kann sehr entlastend sein. Plötzlich haben Sie weit weniger Angst, richtig zu entscheiden, und Ihre Wahl gelingt Ihnen viel leichter. Studien zeigen, dass bereits minimale Verschiebungen der Zeitperspektive große Effekte haben können. Manchmal reicht es sogar schon, aus ein paar Wochen in der Zukunft zurück auf die Gegenwart zu blicken und zu erkennen, hey, was rege ich mich eigentlich so auf? Dann gibt es noch die Raumdistanzierung. Tun Sie so, als hätte ein Freund oder ein Verwandter Ihr Problem. Was würden Sie dieser Person raten? Diese Außenperspektive macht die Sache plötzlich klar, obwohl es buchstäblich ja der gleiche Fall ist. Sie werden jetzt lachen, aber manchmal reicht es für diese Distanz zu sich selbst schon, dass man über sich selbst in der dritten Person denkt und spricht. Überlegen Sie sich also, was hat er oder sie für Möglichkeiten? Sie meinen damit natürlich sich selbst. Durch diesen kleinen sprachlichen Kniff nehmen Sie sich emotional aus der Schusslinie. Julius Cäsar tat das übrigens genauso in seinen Kriegsberichten. So schrieb er einst von sich, Cäsar überquerte den Rubikon. Diese Außenperspektive war natürlich eine literarische Strategie, um seinen Schilderungen mehr Objektivität und Status zu verleihen. Aber wer weiß, vielleicht hat ihm dieses Distancing auch seine Entscheidung erleichtert, den besagten Grenzfluss im Jahr 49 vor Christus zu überqueren. Ob es eine gute Entscheidung war, sei historisch dahingestellt. Wissen Sie, warum Distanzierungstechniken so wirkungsvoll sind? Weil sie die Aktivität in Hirnzentren reduzieren, die erstens mit der Bewertung und zweitens mit dem Selbstbezug zu tun haben. Einfach ausgedrückt, die Angelegenheit, mit der sie sich vormals so schwer taten, verliert plötzlich an emotionaler Bedeutung. Und sie selbst spielen dabei keine ganz so große Rolle mehr. Das nimmt Druck aus der Sache und versetzt sie in einen entscheidenden Schwung. Gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Möglicherweise haben Sie bereits alle Stimmen zu Wort kommen lassen. Sie haben außerdem mit Partner, Freund und Hund gesprochen und die Dinge aus der Distanz betrachtet. Sie haben außerdem bei Ihrer Oma ein paar Nächte darüber geschlafen und nichtsdestotrotz stehen Sie immer noch wie ein buridanischer Esel zwischen den Heuhaufen. Dann möchte ich Ihnen jetzt eine Maßnahme verraten, die wahrscheinlich relativ schnell wieder Bewegung in die festgefahrene Situation bringen wird. Lassen Sie die komplizierten Beweggründe weg, bis nur noch das einfachste und klarste Motiv übrig bleibt. Welches Argument würde wirklich zählen, wenn Sie 95% aller anderen wegstreichen müssten? Sie werden sehen, plötzlich entsteht Klarheit. Ich will den Job wechseln, denn ich brauche einfach eine Veränderung. Oder ich will diese Wohnung unbedingt, denn ich fühle mich hier wohl. Mehr braucht es oft nicht für eine gute Entscheidung. Denn wir nähern uns der Wahrheit meist dadurch am stärksten, dass wir die Dinge auf ihre Einfachheit reduzieren, sobald es einmal unübersichtlich geworden ist. Simplex sigillum veri lautet ein wunderbarer lateinischer Spruch. Zu Deutsch, das Einfache ist das Siegel des Wahren. Natürlich hat eine solche Reduktion immer einen gewissen Preis. Wer sich auf das einfachste Argument konzentriert, lässt zwangsläufig manches unberücksichtigt, was vielleicht ebenfalls auch wichtig gewesen wäre. Aber es ist ein Tausch, der sich dennoch meistens lohnt. Denn Menschen, die nach diesem Prinzip entschieden haben, berichten im Nachhinein erstaunlich oft, wie gut es ihnen mit ihrer Wahl geht. Sie fühlen, sie haben vielleicht nicht optimal entschieden und alles berücksichtigt, aber dafür stimmig, weil sie zum Wesentlichen zurückgefunden haben. Und genau das ist es, was eine gute Entscheidung im Rückblick auszeichnet. Ein berühmter französischer Schriftsteller fasste das in einen ganz wunderbaren Satz. Vollkommenheit ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Das ist die ganze Pointe der Komplexitätsreduktion. Die beste Entscheidung ist, weiß Gott, nicht die, die alle Argumente berücksichtigt, sondern die, in der nichts Überflüssiges mehr übrig bleibt. Wer das Wesentliche findet, entscheidet meist ganz leicht. Ich habe hierzu passend etwas sehr Lustiges für Sie. Ein historisch bekannt gewordenes Beispiel für die Reduktion auf das Wesentliche ist ein Ambivalenzkonflikt, den der berühmte Charles Darwin einst in sich austrug. Dieser Konflikt erlangte einen, man könnte sagen, gewissen Grad an Bekanntheit, weil ihn der britische Naturforscher dummerweise schriftlich notierte und die Aufzeichnung hierüber aufhob. Ob ihm das im Nachhinein so recht ist, weiß ich nicht. Aber es ist eine schöne Geschichte. Nachdem der noch junge Darwin kurz zuvor von seiner etwa 5-jährigen Weltreise zurückgekehrt war, war er sich nicht sicher, ob er heiraten solle. Also machte er das, was er als Wissenschaftler gewohnt war. Er analysierte die Angelegenheit. Dazu setzte er sich an einen Schreibtisch, nahm ein Blatt Papier und legte eine zweispaltige Liste an. Unter der Überschrift »Soll ich heiraten oder nicht?« listete er links Argumente dafür auf und rechts dagegen. Links standen dann so Dinge wie, dann hat man eine Freundin im Alter und andere charmante Gründe wie, auf jeden Fall besser als ein Hund. Das ist kein Witz. Rechts notierte er Argumente wie, dann hat man weniger Geld für Bücher oder schreckliche Zeitverschwendung oder, Achtung wörtlich, dann wird man zu einem indolenten, unproduktiven Narren degradiert. Darwins Entscheidung zog sich über ein Jahr hin und alle Versuche des Abwägens führten zu keiner Lösung. Aber im Jahr 1839 ehelichte er dann endlich seine Cousine Emma und blieb immerhin 43 Jahre mit ihr verheiratet. Die Geschichte zeigt, dass selbst präzise denkende Wissenschaftler mit ihren ganzen Pro- und Kontralisten manchmal überhaupt nicht weiterkommen. Auch hier war es letztlich eine Reduktion auf das Wesentliche. Entschieden hat am Ende nämlich etwas, das man nur schwer in Spalten schreiben kann. Gefühle. Im Hinblick auf die Liebe, wenn Sie mich fragen, das schönste Argument für eine Ehe. Ich habe aber noch einen weiteren spannenden Gedanken für Sie, der Ihnen helfen könnte. Machen Sie sich bitte klar, wenn wir uns entscheiden, entsteht immer etwas Neues, aber dafür geht etwas anderes meist unwiederbringlich verloren. Dieser Aspekt steckt etymologisch in dem Begriff selbst. Das Wort entscheiden ist von dem germanischen Wort scheiden abgeleitet, was so viel heißt wie scheiden oder trennen. Nun ist es so, dass wir in der Regel natürlich im Leben nichts verlieren wollen. Erst recht nicht das, was wir lange gewohnt waren und das, in das wir im Vorfeld viel Liebe und Zeit investiert haben. Aus diesem Grund verbleiben wir oft viel zu lange in Beziehungen, aus denen längst die Liebe und die zwischenmenschliche Wärme gewichen ist. Aus dem gleichen Grund verbleiben wir auch in einem Beruf, der vielleicht noch unseren Kühlschrank füllt, aber schon längst nicht mehr unser Herz. Meist ist uns zwar insgeheim klar, dass eine Neuausrichtung viele gute Veränderungen mit sich bringen würde, aber die Angst vor dem Verlust dessen, was man hat, wiegt schwerer. Wir empfinden den Schmerz eines Verlustes in der Regel nämlich intensiver als die Freude über einen möglichen Gewinn. Wer 100 Euro verliert, ärgert sich stärker darüber, als er sich über 100 Euro freut, die er überraschend findet. Kahneman und Tversky haben diese Eigenart der menschlichen Psyche erstmals Ende der 1970er Jahre beschrieben und nannten sie Verlustaversion. Aus diesem Grund fallen uns Entscheidungen vergleichsweise leichter, bei denen wir uns im Nachhinein eine Alternative offen halten können. Bei Entscheidungen dagegen, bei denen wir etwas für immer aufgeben müssen, tun wir uns schon deutlich schwerer. Der amerikanische Verhaltensökonom Dan Ariely und sein Team zeigten einmal in einem cleveren Experiment, wie ungern wir uns festlegen und von Optionen trennen. Er ließ Versuchspersonen ein Computerspiel spielen, in dem sie sich für eine von drei Türen entscheiden konnten, hinter denen unterschiedliche Geldbeträge zu verdienen waren. Die Teilnehmer hatten eine begrenzte Zahl von Klicks zur Verfügung und konnten jederzeit zwischen den Räumen wechseln. Wenn aber eine Tür 12 Mausklicks lang nicht gewählt wurde, schloss sie sich für immer. Klug wäre es jetzt gewesen, sich auf die ertragreichste Tür zu konzentrieren und die anderen einfach zu vergessen. Stattdessen klickten die Probanden aber hektisch zwischen den 3 Türen hin und her, um auf keine Option verzichten zu müssen. Dadurch investierten sie viele Klicks in völlig unattraktive Alternativen und erzielten insgesamt deutlich geringere Gewinne. Das Schließen einer Tür wurde subjektiv als so starker Verlust erlebt, dass es objektiv zu schlechteren Entscheidungen führte. Deswegen kann es hilfreich sein, sich seine Verlustangst bewusst zu machen, bevor man den Abwägungsprozess beginnt. Die naive Erwartung, ich finde eine optimale Lösung, die allem gerecht wird, weicht dann einer reiferen Haltung. Und sie lautet, welche Tür ich auch öffne, ich werde eine andere hinter mir schließen müssen. Das verleiht der inneren Debatte einen ehrlichen und vor allen Dingen realistischeren Anstrich. Machen Sie sich immer bewusst, jede Entscheidung für etwas ist gleichzeitig auch eine Entscheidung gegen etwas anderes. Entscheidungen sind auf der einen Seite ein Willkommen heißen und in den allermeisten Fällen auf der anderen Seite ein gleichzeitiges Abschied nehmen. Versuchen Sie deshalb nicht, sich krampfhaft trotzdem irgendwie alles offen zu halten, in der vagen Hoffnung, irgendwann nochmal zurückkehren zu können. Sagen Sie sich stattdessen ganz bewusst, diese Tür schließe ich jetzt, denn mein Weg führt in eine andere Richtung. Konzentrieren Sie sich mit voller Aufmerksamkeit und ganzem Herz auf diesen neuen Weg. Das bringt Bewegung in Ihren ambivalenten Stillstand. Der französische Schriftsteller André Gide brachte es einmal ganz wunderbar auf den Punkt, als er sagte, man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alle Küsten aus den Augen zu verlieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, auf welche der beschriebenen Wege Sie Ihre Ambivalenzkonflikte lösen und durch welche Tricks und Kniffe Sie letztlich zu Ihrer Entscheidung gelangen, treffen Sie sie bitte nach Möglichkeit immer aktiv. Ein Nicht-Entscheiden fühlt sich nämlich fast immer schlechter an. Dazu gibt es eine beeindruckende Studie, die Sie erstaunen wird. Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Stephen Levitt wählte vor einigen Jahren mehrere tausend Menschen aus, die vor einer schwierigen Lebensentscheidung standen, die über die Auswahl eines Joghurts im Kühlregal hinausging. Darunter waren so Dinge wie, kündige ich meinen Arbeitsplatz oder bleibe ich? Eine andere Entscheidung war, trenne ich mich vom Partner oder setze ich die Beziehung fort? Sie alle hatten sich im Vorfeld monatelang Gedanken gemacht und waren zu keinem Ergebnis gekommen. Dann ließ er sie eine Münze werfen und bat sie, sich vom Ergebnis leiten zu lassen. Kein Witz. 6 Monate später befragte er sie dann, wie es ihnen mit ihrer Entscheidung ergangen sei. Und jetzt kommt das Ergebnis. Diejenigen, die sich mit Hilfe dieser durchaus etwas skurrilen Methode festgelegt hatten, waren deutlich glücklicher als jene, die gar keine Entscheidung getroffen hatten. Bitte verstehen Sie diese Studie jetzt nicht als unbedingte Empfehlung, die Entscheidung über die Fortsetzung Ihrer Partnerschaft einem Münzwurf zu überlassen. Denken Sie wenigstens ein paar Minuten drüber nach. Aber wenn Sie in anderen komplizierten Angelegenheiten durch viel Nachdenken und in sich spüren nicht weiterkommen, ist es tatsächlich nachhaltiger, sich die Entscheidung auf diese Weise abnehmen zu lassen, statt sie gar nicht zu treffen. Eine mittelmäßige Entscheidung, die dafür wenigstens beherzt getroffen wurde, ist immer noch besser als eine theoretisch perfekte Entscheidung, die aber nie zustande kommt. Getroffene Entscheidungen bringen in jedem Fall etwas vorwärts. Das ist es, was wichtig ist, wenn man zwischen 2 Heuhaufen zu erstarren droht. In Bewegung kommen, wieder in einem guten Fluss sein. Tragen Sie also sicherheitshalber immer ein paar Münzen in der Hosentasche, falls Sie vor dem Traualtar Gefühle einer leichten Ambivalenz beschleichen. So, Sie haben Ihr Multi-Options-Heißgetränk in der Kaffeebar mittlerweile bestimmt zu Ende genossen. Daher kommen wir langsam mal zum Schluss. Ich habe nach einer kurzen inneren Bundestagssitzung mit mir selbst entschieden, wieder eine kleine Sommerpause einzulegen, so wie letztes Jahr. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Ich sitze nämlich an einem neuen Projekt, ohne hier schon zu viel zu verraten. Und ich möchte ja in den nächsten Monaten mich mit ganzem Herz und mit ganzem Hirn dieser Angelegenheit widmen. Und dafür brauche ich ein bisschen Luft und vor allen Dingen deutlich weniger Optionen. Und deswegen macht Gehirn gehört jetzt eine kleine Sommerpause und wir hören uns wieder im Herbst. Wenn Sie mir helfen möchten, dass der Podcast Algorithmus technisch in der Zwischenzeit nicht völlig durchhängt, dann hören Sie diese Folge bitte 168 Mal. Oder Sie können die Folge auch teilen auf Spotify, iTunes, kommentieren, vielleicht auf Social Media irgendwas Nettes schreiben. Nur wenn Sie mögen, das wäre super schön. Und natürlich nur, wenn Sie nicht ambivalent sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, trotzdem möchte ich Sie natürlich nicht in Ihre wohlverdiente Sommerferien entlassen, ohne auch diese Folge nochmal kurz für Sie zusammenzufassen, so wie Sie das von mir gewohnt sind. Wir treffen heute ein paar tausend Entscheidungen pro Tag. Die meisten von Ihnen, Gott sei Dank, relativ leicht und ohne angestrengtes Denken. Aber je komplexer die Auswahl ist, je mehr Angst wir haben, Fehler zu machen und je höher unsere Ansprüche sind, desto schwieriger fällt uns die Auswahl. Mitunter geraten wir sogar in einen Ambivalenzkonflikt, in ein gleichzeitiges Wollen und Nichtwollen, ein Hin- und Hergerissensein zwischen einem linken und einem rechten Heuhaufen. Dann hilft es zunächst, alle inneren Stimmen in Ruhe aussprechen zu lassen und nicht zu früh Partei für eine Seite zu ergreifen. Vermeiden Sie ein kräftezehrendes Tauziehen. Treten Sie nötigenfalls aus sich heraus und nehmen Sie eine räumliche oder zeitliche Distanz ein. Auch ein paar Nächte über alles zu schlafen oder sogar ein paar Tage Pause von Ihren parlamentarischen Sitzungen zu machen, kann helfen, da Ihr Gehirn in dieser Phase möglicherweise von selbst umkippt. Schlussendlich ist aber die allerwichtigste Erkenntnis, eine Entscheidung muss nie vollkommen sein, um gut zu sein. Setzen Sie sich nicht so sehr unter Druck. Viel wichtiger ist meist, dass Sie sie überhaupt treffen. Und falls Sie die Komplexität der Angelegenheit zu erdrücken droht, konzentrieren Sie sich auf das Naheliegende. Als Alexander der Große auf seinem Feldzug gegen das Perserreich im Jahr 333 vor Christus in die phrygische Stadt Gordion einzog, zeigten ihm die Menschen dort einen alten Streitwagen, dessen Deichsel mit einem kunstvollen Knoten an einem Joch befestigt war. Dieser sogenannte gordische Knoten war so verschlungen, dass Generationen von Königen, Heerführern und Gelehrten nicht imstande waren, ihn zu entwirren. Ein altes Orakel hatte jedoch geweissagt, wer diesen Knoten löse, würde Herr über ganz Asien. Alexanders Entscheidung ist Ihnen sicher allen bekannt. Es war die denkbar einfachste Lösung für ein komplexes Problem. Simplex sigillum veri. Er durchschlug den Knoten mit seinem Schwert.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.